Er lebt. Das ist nicht nur die Überschrift für diese Predigt. Er lebt, das ist ein Ausspruch für den einen oder anderen, eine erlösende Aussage. Ostern 2019, freie Tage, Familienzeit, Urlaub. Die einen fahren Ski, die anderen gehen wandern. Die einen machen Wellness und die anderen einen Familienbesuch. Und einige Leute, die zieht's in die Ferne. Ostern 2019, Busunglück auf Madeira, Explosion in Sri Lanka. In Madeira war für 29 Menschen dieses Ostern das Letzte, was sie auf dieser Erde erlebt haben. Für weitere 27 Menschen sind die Osterfeiertage auf dem Krankenlager. Und die Angehörigen? Sie sind in der Warteschleife. Sie tippen sich die Finger wund am Handy, nur auf ein Lebenszeichen. Suchen Sie, warten Sie von Ihren Lieben im Urlaub, wollen wissen, ob Sie noch am Leben sind oder ob Sie zu den Todesopfern gehören. Und dann, er oder sie lebt, dieses erlösende Wort am Ende der anderen Leitung. Wenn die Entwarnung gegeben wird, wenn der Puls sich wieder senken kann, er lebt. Die Aussage vom Neubeginn. Denn nach so einer Katastrophe ist das Leben nicht mehr wie vorher. Ostern vor 2000 Jahren. Die Jünger kannten die Passafeier in- und auswendig. Ihre Bräuche und Abläufe waren ihnen gängig. Sie wussten, was am Sederabend auf den Tisch kommt. Sie konnten den Lobgesang ohne Liederbuch mitsingen. Aber dann mogelt sich in alle Abläufe und in die gewohnten Zeremonien eine Katastrophe. Jesus wird verhaftet. Und sie stehen ohnmächtig daneben. Panik ergreift sie und sie fliehen. Müssen mit eigenen Augen ansehen, wie er gequält wird und schlussendlich auf der Müllhalde landet. Golgatha. Golgatha war die Müllhalde Jerusalems. Draußen vor der Stadt, dann hat man seinen Kehricht abgegeben. Und da wurde er gekreuzigt. Mit ihm zwei andere. Ihr Herr und Meister gekreuzigt und in einem raschen Todeskampf stirbt er. Schnell wird die Beerdigung organisiert. Sie helfen zusammen, bringen das zusammen, was man braucht. Und das Letzte, was sie sehen, ist, wie der Stein sich davor rollt. Römische Soldaten halten Totenwache. Befriedete Hohepriester sind sich ihres sicher, ihres Sieges. Ostern vor 2000 Jahren. Und dann passiert das Unglaubliche. Ihr Herr und Meister, er lebt. Der Herr ist auferstanden. Das üben wir noch mal. Vielleicht hängt ihn auch noch der Ostermorgen in den Knochen. Der Herr ist auferstanden. Amen. Das ist diese unerhörte Botschaft an diesem frühen Morgen. Frauen bringen diesen Lebensgruß seinen Jüngern. Zwei Jünger machen am Abend noch mal den doppelten Weg, nur um ihnen zu sagen, es stimmt, er lebt. Er hat mit uns gegessen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und dann ist er da, mitten unter ihnen. Ihre Angst hat sie die Türen verschließen lassen vor den Juden, aber sie sind wagenweit offen für den Auferstandenen. Aus Angst vor den Menschen haben sie sich versteckt und sie kauern zusammen. Er lebt und das Licht geht ihnen an. Die Freude und das Leben zieht ein und sie können es nicht glauben. Wie auch, wer tot ist, kommt nicht unangemeldet zum Abendessen. Wer tot ist, der ist im Grab und sitzt nicht auf dem Sofa und freut sich des Lebens. Anders bei Jesus Christus, dem Auferstandenen. Er ist Sieger und er ist da. Er, der dem Tode die Macht genommen hat, der den Stachel zerbrochen hat, der augenscheinlich am Freitag noch der Verlierer war, ist am Ostersonntag, dem ersten Tag der Woche, der Sieger. Er lebt und sie erleben es mit. seinen warmherzigen Blick, seine Nähe, seine Fürsorge. Noch nie haben sie erlebt, wie es ist, dass er in neuen Dimensionen erscheint. Aber es ist Wirklichkeit. Und all das will verkraftet werden. Will sich Raum nehmen in ihren Herzen, in ihren Gedanken, im Erleben. Denn die Welt ist seit diesem Ostern nicht mehr dieselbe. Es ist Zeitenwende. Etwas Neues hat begonnen und wir alle mittendrin. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias und er offenbarte sich so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Und sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts gefangen? Habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und frühstückt mit mir. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Alle guten Dinge sind drei, könnte man sagen. Das ist das dritte Mal, dass Jesus sich zeigt nach der Auferstehung. Sie begegnen dem Auferstandenen und immer noch können sie es nicht glauben. Immer noch hängen sie in den eigenen Gedanken. Zu dieser Geschichte hat der Maler Sieger Köder folgendes Bild gemalt. Sieger Köder hat seinen eigenen Blick auf biblische Geschichten. Er hat seine Art, damit umzugehen. Und auch hier diese Begegnung am Morgen am See Tiberias. Alle sind sichtbar auf diesem Bild, nur einer nicht, und das ist Jesus. Wir sehen dieses Bild aus seiner Perspektive. Er ist nur zu erahnen. Die restlichen sind da. Sie blicken dem Auferstandenen ins Gesicht, der für sie ein Frühstück bereitet hat. Sein Licht erhält die Dunkelheit, nimmt sie in Blick und lässt sie atmen. Aber was ist geschehen? Die Zeit nach der Auferstehung blieb nicht stehen für die Jünger. Sie haben sich nicht auf die Begegnung mit dem Auferstandenen ausgeruht. Sie haben nicht gesagt, jetzt ist alles wieder gut und jetzt geht's wieder von vorne los. Nein, das Leben ging weiter. Er lebt, dass wir geglaubt werden, und das braucht im Alltag einen Platz. Denn 3 Jahre waren sie mit ihm unterwegs und 3 Jahre lang hat er ihnen gesagt, was zu tun ist. Jetzt sind sie alleine. Sie müssen wieder den eigenen Rhythmus finden, wollen sich wieder ins Leben bringen. Und was ist da naheliegender, als das zu tun, was vertraut ist? Wie gesagt, wie sagt es ein Petrus so schön: Ich gehe fischen. und die anderen Stimmen im Chor der Alltäglichkeit mit ein. Wir kommen mit. Was will man denn sonst machen? Fischen gehen, die Boote zu Wasser lassen, dem Vertrauten nachgehen, Selbstverständlichkeit gewinnen, dem Leben wieder neu trauen lernen. Das ist es auch, was die Opfer von Madeira und heute Morgen auch die Opfer in Sri Lanka lernen müssen nach so einer Katastrophe. Es wird Zeit brauchen, damit das Leben wieder gelebt werden kann, damit man lernt, dem Leben wieder zu vertrauen. Das brauchen wir vielleicht auch wieder nach der erlebten Katastrophe im eigenen Leben, in deinen Lebenswirklichkeiten, nachdem der Tod eines lieben Menschen Wirklichkeit geworden ist, nachdem die Ehe zerbrochen ist, nachdem deine Kinder ausgezogen sind, nicht weil sie es wollten, sondern weil ihr euch zerstritten habt. Es braucht dann wieder das Vertrauen zum Leben und dabei helfen Gewohnheiten. Das ist der Boden, der trägt. Das, was ich kann, das will ich tun. Petrus und die 6 Jünger, die tun es in dieser Nacht auch. Fischen gehen, es war so vertraut. Aber die Netze blieben leer. Der Erfolg in der Tiefe und der Mut, einen Blick in die Zukunft zu wagen im Dunkeln. Und die Frage ist, was bleibt in solchen Momenten? Was gibt Halt, wenn es bodenlos wird? Was trägt auf den schaukelnden Wellen mitten auf dem See? 7 Männer sind zusammen, sie arbeiten, sie leben. Sie teilen ihre Kräfte ein, aber es ist vergeblich. Und es gibt Grenzen in unserem Leben, wo wir nichts machen können, wo wir uns reingeben müssen. Sie stoßen mit ihrer eigenen Ohnmacht und ihrer Hilflosigkeit aufs Nichts tun können. Kommt es einem vielleicht da bekannt vor? Ich kenne das aus meinem Leben. Wenn die Krisen hereinbrechen, da helfen die alten Überlebensstrategien gar nichts. Was hilft aber dann? Da braucht es die Hilfe von außen, da braucht es die Begegnung mit dem Leben selber, da braucht es das Eingreifen des Auferstandenen, dieses Jesus Christus. Und dabei hilft mir dieses Bild von Sieger Köder. Der Auferstandene greift ein in diese Szenerie. Da sehe ich, dass über diesen Männern die Sonne aufgeht. Die Dunkelheit ist vorbei. Und noch mehr, sie sind im Schatten und werden von einem anderen Licht angestrahlt, so sehr, dass man die Augen schützen muss. Das ist so das Licht aus der Ewigkeit. Jesus, die Sonne, das Licht ist da und strahlt sie an und setzt sie ins rechte Licht. Sein Licht leuchtet von der anderen Seite her, von der Ewigkeit. Diese Männer in ihrer Trauer stehen unter Beobachtung. Nicht vom Staatssicherheitsdienst, sondern unter den Augen des Allmächtigen. Sie werden gesehen. In ihrer Trauer. Er sieht sie in der Trauer, in der Niedergeschlagenheit, in der Leere und in der Müdigkeit. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten: Nein. Habt ihr es gehört? Er spricht sie an mit Kinder. Mit ihrer Bedürftigkeit, mit diesem, sie brauchen etwas, eine Zuwendung. Er nennt sie Kinder, seine Jünger sind Kinder für ihn. Es ist nicht die herablassende oder kränkende Art, sondern die mitfühlende. Es sind Kinder, die Mutterseelen allein sind, die eine Zuwendung brauchen, die eine Ermutigung brauchen, damit man das Leben wieder wagen kann. Kinder will sagen, ihr Bedürftigen, die ihr am Ende eurer Möglichkeiten seid, ich will euch aufrichten, das Leben möglich machen. Er motiviert sie zu einem neuen Wagen, die Netze noch einmal auszuwerfen, nochmals auf die Spur zu kommen. Ostern 2019 könnte ja so eine Art Spurensuche sein, eine Neumotivation. es nochmal zu probieren mit diesem Gott. Erstmalig oder zum wiederholten Male. Der mir entgegenkommt in seiner Liebe und seinem Gutsein zu mir. Und dann will ich es wagen. Und dann darf ich erleben, wie sie, dass die Netze voll sind und drohen zu zerreißen, dass sie berührt werden von ihm. Und Johannes, der Jünger, den Jesus liebt hatte, der ruft es einem Petrus zu. Es ist der Herr, er lebt. Und das ist genau die Botschaft, die ein Petrus braucht, nach dem Erlebten, nach seinem Versagen. Nicht sie, Petrus, es funktioniert, wir haben einen Megafang. Nein, er sagt, es ist der Herr. Das ist es, was Petrus hören muss. Und ich frage mich, was ist einem Petrus durchs Herz und durchs Hirn gegangen, als er diesen Satz gehört hat? Es ist der Herr. Was mag bei ihm da in Schwingung geraten sein? Ob er sich gefreut hat wie ein Kind, das das Osternetz unter der Hecke gefunden hat? Ob er berührt war und gerührt war wie ein liebendes Paar, die sich gegenseitig ihre Liebe gestehen? Oder ob dieser Satz, es ist der Herr, ihm durch Mark und Bein geht? Ich weiß es nicht. Ja, er lebt, es ist der Herr. Er, den er verraten hatte, kommt mit Freundlichkeit entgegen. Er, den alle verlassen haben, kommt ihnen nahe. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und als Petrus das hörte, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich selber. Man zieht sich doch nicht an und geht dann baden. Und die Frage ist, warum tut es ein Petrus? Er war nackt. Das war ja nichts Außergewöhnliches, wenn man mit 3 Jahren lang mit Männern unterwegs ist, dann waren die öfters vielleicht nackt. Aber was heißt das für ihn? Nackt sein heißt, ich bin offengelegt, ich bin schutzlos. Ich kann nichts kaschieren. Ich kann nichts zurechtzuppeln. Ich bin offengelegt mit meiner Bedürftigkeit. Ich bin nackt, ich stehe offen vor dir, Jesus, und ich werde gesehen von dir, Jesus. Kannst du dir das gerade vorstellen, wie sich das anfühlt, so vor Jesus zu stehen? Nicht deine Leistung, nicht dein auswendig gelernter Glaube, sondern deine Bedürftigkeit steht vor ihm. Das Bedürfnis nach Schutz ist natürlich da und das versucht Petrus zu lösen. Er zieht sich an und schwimmt ihnen entgegen oder er wird von Jesus förmlich angezogen. Die anderen paddeln hinterher. Und wohin kommen sie? In vorbereitete Verhältnisse. Es ist alles bereit für sie. Der Auferstandene macht für seine Jünger dieses Frühstück, hat das Feuer angemacht, hat Brot gebacken und die Fische gegrillt. So gut ist der Herr. Sie brauchen nur noch kommen und genießen. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Und keiner wagte zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten es. Jesus kam auf sie zu, nahm Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Und das finde ich so bodenständig, so grundehrlich. Kommt her und frühstückt, so nach dem Motto, wer gearbeitet hat, der soll auch gut essen. Kommt her und haltet Gemeinschaft mit mir. Ihr seid eingeladen zum Essen, zur Gemeinschaft, zum Leben. Und dann heißt es, und Jesus kam auf sie zu. Das ist auch das, was heute Abend in diesem Lobpreisgottesdienst passiert. Er kommt auf dich zu, weil du es brauchst. Das ist ein Halbsatz, der mich bewegt hat. Jesus kommt auf mich zu. Mitten in unser Leben, mitten in unser Versagen, mitten in unsere Bedürftigkeit. Und er teilt das Brot des Lebens mit uns, lädt ein zum Leben selber. Eine gewaltige Botschaft für Ostern 2019. Diese Geschichte geht ja noch weiter. Der Petrus ist noch nicht raus aus dieser Nummer. Der hat es noch nicht ganz hinter sich. Der hat nach diesem Frühstück gut gestärkt, nicht ein Frühstücks-Mittags-Vormittags-Schläfchen vor sich, sondern der hat eine intime Begegnung mit Jesus. Sie haben ein ernstes Gespräch. Jesus fragt seinen Freund Petrus nicht, ob er es auf die Kette bekommt. Er fragt ihn auch nicht, ob er manns genug ist, die Leitung der Gemeinde zu übernehmen. Sondern er fragt ihn nur, hast du mich lieb? Und damit möchte ich enden in dieser Predigt. Jesus stellt dir und mir diese persönliche Frage, hast du mich lieb? Denn es ist eine Liebe, die noch nie da gewesen ist. Noch nie. Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, hat dazu ein Lied geschrieben. Und das soll zum Nachdenken anregen. Und wir hören und sehen dieses Lied als Videoeinspielung. Noch nie.
Sehen. Alle Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir.
Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde. Freund bist du. Diese Schönheit, die ich fand.
noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du.
Ich möchte beten. Jesus, du hast nur eine einzige Frage, die schwer zu beantworten, gar nicht so einfach. Du fragst Petrus und mich dreimal: Mein Freund, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Darf ich deiner Liebe trauen? Jesus, was soll ich sagen? Mit Petrus will ich antworten: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieben möchte, so gut ich eben kann. Dich, meinen besten Freund. Dich, meinen Herrn und meinen Gott. Dich, meinen Bruder. Dich, Jesus. Ich will dich lieben mit meiner Bedürftigkeit. Ich will dich lieben mit meinen Fähigkeiten. Ich will dich lieben mit meinen Erfolgen. Und ich will dich lieben mit meinen Niederlagen. Ich will dich lieben mit meiner Kraft. Und ich will dich lieben mit meiner Schwachheit. Jesus, ich liebe dich. Und du liebst mich. Das ist gut so. Amen. Okay.